Der DGAI Podcast.
Herzlich willkommen und hallo aus Gießen. Mein Name ist Christian Hermanns und wir sind mit dem DGAI Podcast diesmal zu Gast bei Professor Dr. Michael Sander, Chef der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Uni Gießen. Thema unseres Gespräches ist der europäische Facharzt für Intensivmedizin. Professor Sander, Sie sind auf verschiedenen Ebenen befasst mit diesem neuen Titel, der geschaffen werden soll. Wie ist im Augenblick der Stand zum europäischen Facharzt für Intensivmedizin?
Ja, ich würde sagen, aus unserer Sicht gibt es da eigentlich keinen neuen Stand, sondern einen sehr lang bekannten alten Stand. Die Diskussion um einen Facharzt für Intensivmedizin, ich sag mal insbesondere auf europäischer Ebene, möchte man fast sagen, ist so alt wie die Intensivmedizin selbst. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber seit bestimmt fast 20 Jahren gibt es hier und da immer wieder Bestrebungen, einen Facharzt für Intensivmedizin einzuführen, was nach unserer Ansicht aber ein Irrweg ist.
Wer hat die Idee denn aufgegriffen ursprünglich mal?
Ja, es ist schon unter Zeiten von Hugo van Aken das Thema gewesen, ob nicht Intensivmedizin so ein spezialisiertes medizinisches Gebiet ist, dass man hier einen eigenen Facharzt braucht. Es gibt sicherlich Argumente, die man nachvollziehen kann, wie dass eine einheitliche Ausbildung möglich wäre, eine europäische Anerkennung, damit das Thema Freizügigkeit für Ärzte in Europa. Aber es gibt viel, viel mehr Nachteile aus unserer Sicht, die letztendlich den Interessen der Patienten nicht gerecht werden. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, sicherlich ist es wichtig, was wir als Ärzte für unseren Berufsstand als sinnvoll erachten in Ausbildung und Tätigkeitsbeschreibung. Aber noch viel wichtiger ist natürlich, dass wir den Anforderungen der Patienten gerecht werden. Und wir sehen eben bei einem europäischen Facharzt als eigenständige Entität, das heißt, man ist Intensivmediziner und nichts anderes. Da sehen wir letztendlich eigentlich in allen Bereichen Defizite und wir sehen in Deutschland eigentlich ein hervorragendes System, was wir für Europa genau so eigentlich auch realisiert sehen wollen.
Über die Nachteile wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch sprechen. Aber welche Vorteile führen denn die Vertreter an, die sich für diesen europäischen Facharzt für Intensivmedizin einsetzen?
Ja gut, die Diskussion hat sich, wie so vieles in der jetzigen Zeit, natürlich an der Pandemie ein Stück weit wieder entzündet, indem die europäische Gesellschaft für Intensivmedizin, die ESICM, European Society of Intensive Care Medicine, sich relativ unabgestimmt und auch ehrlicherweise ein wenig überraschend an die Europäische Kommission gewandt hat und hier vertreten hat, dass Europa einen europäischen Facharzt für Intensivmedizin braucht, um einerseits Free Movement für Intensivmediziner zu realisieren und hat dann, was unserer Einschätzung nicht wirklich den Tatsachen entspricht, hat dann angeführt, dass es dann natürlich viel einfacher möglich gewesen wäre, auf die Pandemie zu reagieren, indem man Fachärzte für Intensivmedizin in allen Ländern hätte einsetzen können und dadurch auch die Qualität der Behandlung hätte verbessern können.
Also das bedeutet, dass ein polnischer Kollege mit dieser Ausbildung, mit diesem Titel unter Umständen in Italien oder Luxemburg arbeiten könnte?
Genau, das war quasi die Theorie und das hätte dann nach Ansicht der Verantwortlichen der ESICM zu einer verbesserten Reaktion auf die Pandemie geführt, wobei wir natürlich wissen, dass die Limitationen ja ganz sicherlich nicht in der fehlenden Verfügbarkeit von qualifizierten ärztlichen Kollegen lag, sondern einerseits in manchen Ländern an logistischen Dingen, Ausstattung mit Beatmungsgeräten, Intensivbetten und an fehlenden Pflegekräften.
Welche anderen Vorteile werden denn noch angeführt? Ich denke, der Austausch kann ja nicht das einzige sein. Geht es vielleicht auch darum, dass man sagt, Intensivmedizin ist heute so spezialisiert, da muss man sich einfach mit einer speziellen Ausbildung auch darauf vorbereiten?
Ja, von manchen Autoren wurde das auch schon in der Vergangenheit angeführt, wobei das natürlich fast kontraintuitiv ist, dass man sagt, es gibt ein Feld, was so breit und andererseits so spezialisiert ist, dass man in der Breite quasi von pädiatrischer Intensivmedizin zu neurochirurgischer Intensivmedizin bei geriatrischen Patienten einen Facharzt schaffen möchte, das bildet ja nicht eigentlich unsere Versorgungsrealität wider. Und die quasi generelle Annahme, dass durch das reine Schaffen eines Facharztes die medizinische Qualität gesteigert werden könnte, das ist unseres Erachtens in keinster Weise irgendwo mal gezeigt worden.
Welche Positionen bezieht denn die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin in dieser Frage?
Ja, es gab, als quasi dann offenkundig wurde, dass es diese Initiative der ESICEM gegeben hat, eine Presseerklärung sowohl von der DGAI gemeinsam mit anderen Fachgesellschaften, die Intensivmedizin vertreten, gemeinsam auch mit der österreichischen Fachgesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, in welcher dieser Vorstoß abgelehnt wurde und man ein Stück weit seiner Überraschung Ausdruck verliehen hat, dass diese Initiative ohne irgendeine Konsultation mit anderen Fachgesellschaften, die Intensivmedizin vertreten, und das sind ja bei Weitem nicht nur die Anästhesisten, das sind ja auch die Kollegen der inneren Medizin, das sind die Kollegen der Pädiatrie, das sind die Kollegen der chirurgischen Fächer. Es gibt eine ganz starke Initiative der Neurointensivmediziner in Deutschland, in Europa, und es gibt die Kardiologen. Es gibt also sehr, sehr viele Fachgesellschaften, die Intensivmedizin vertreten, die hier auch nicht gefragt wurden. Und so gesehen aus unserer Sicht, und das ist im Wesentlichen so der Inhalt der Stellungnahme der DGAI, sehen wir kein Mandat bei der ESICEM, hier einen entsprechenden Vorstoß im Namen der Intensivmediziner Europas vorzunehmen. Und es gibt eine zweite Stellungnahme des BDA, die ein Stück weit thematisiert hat, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass hier die Pandemie letztendlich herhalten musste, um berufspolitische Ziele zu verfolgen, welche auch immer das sein mögen.
Das sind nun die Diskussionen auf den verschiedenen Ebenen zwischen den verschiedenen Fachgesellschaften. Aber was sind die inhaltlichen Argumente gegen den europäischen Facharzt für Intensivmedizin?
Es gibt ja Beispiele von Ländern, in denen der europäische Facharzt, ich will mal sagen, vorgedacht und vorbereitet und auch umgesetzt wurde, wie Spanien, Portugal, UK, wo man tatsächlich direkt einen Facharzt für Intensivmedizin machen kann, ohne dass man eine, ich will mal sagen, Mutterdisziplin vorher als Facharzt erworben hat.
Also so muss man sich das auch vorstellen. Das heißt, man kommt aus dem Medizinstudium und beginnt eine Facharztausbildung oder soll eine Facharztausbildung zum Intensivmediziner beginnen.
Ja, genau. Und die Nachteile, die ich und andere hier sehen, sind vielfältig. Wir haben schon ganz kurz thematisiert, dass ich glaube, dass wir in Deutschland sehr gut damit gefahren sind, dass wir bestimmte Entitäten der Intensivmedizin in kardiologischer Hand haben, in neurochirurgischer Hand, in internistischer Hand und in anästhesiologischer Hand und hier quasi sehr professionell auf höchstem Niveau Patientenkollektive behandeln, uns gegenseitig sicherlich unterstützen, aber uns auch austauschen und dadurch interdisziplinär besser werden. Und ich glaube, dass da ein allgemeiner Facharzt letztendlich nicht sinnstiftend ist, weil das dann umgekehrt in eine irgendwie geartete, sinnlose Subspezialisierung der Intensivmediziner in neurochirurgische Intensivmediziner, in vielleicht chirurgische oder anästhesiologische Intensivmediziner führt. Und da sehe ich überhaupt keinen Vorteil zum bestehenden System.
Jetzt vorhin schon gesagt, wenn es soweit käme, dass dieser europäische Facharzt für Intensivmedizin eingeführt würde, dass das möglicherweise sogar Nachteile für den Patienten hätte. Was meinen Sie damit?
Ja, das ist dann genau die Situation, dass auf der einen Seite dann natürlich die Erwartungshaltung ist, dass ein Facharzt für Intensivmedizin von der Neonatologie bis zum erwachsenen Patienten mit einer hoch spezialisierten Grunderkrankung alle gleich gut behandeln muss. Und das sehe ich im jetzigen System deutlich besser abgebildet. Und indirekt zum Nachteil des Patienten, aber noch viel mehr zum Nachteil der Personen, die diesen Facharzt erwerben, ist die Festlegung auf Intensivmedizin bis ans Lebensende und die fehlende Möglichkeit, alternative Karrierechancen wahrzunehmen. Und wenn wir da mal unser Fach als Beispiel nehmen, und da ist unser Fach natürlich sicherlich eins der
natürlich traditionsreichsten
und besten, die man ergreifen kann, weil man eine sehr vielfältige Betätigungsmöglichkeit hat. Wenn ich Anästhesist bin, dann kann ich mich entscheiden, in einer Lebensphase High-End-Intensivmedizin zu machen. Und da haben wir in Deutschland ja hervorragende Zentren, die das jeden Tag beweisen, auf welchem hohem Niveau wir Anästhesisten sowohl operative, aber auch konservative Intensivpatienten gemeinsam mit den Kollegen der entsprechenden Disziplinen, die Grunderkrankungen des Patienten, also gemeinsam mit den Chirurgen, mit den Internisten beim ARDS, mit Rheumatologen behandeln. Das funktioniert sehr gut. Wenn ich dann aber beschließe, dass ich nach 10 Jahren Schichtdienst in der Intensivmedizin das nicht mehr machen möchte, ich bin aber Intensivmediziner, Facharzt für Intensivmedizin und eben nicht Anästhesist, dann habe ich ein Problem, wenn ich nicht in eine Leitungsposition komme. Weil dann muss ich bis an mein Lebensende im Schichtdienst arbeiten. Oder zumindest in diesem Segment und kann nicht wie als Anästhesist dann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine Zeit lang im OP wieder arbeiten oder ich möchte was ganz anderes machen. Ich spezialisiere mich jetzt erstmal in der Schmerztherapie, ich mache Palliativmedizin oder ich engagiere mich jetzt in der Notfallmedizin.
Welche anderen Nachteile sehen Sie außerdem?
Ein weiterer Nachteil ist natürlich dann die Arbeitsbelastung, wo ich dann den Nachteil habe, dass ich quasi kontinuierlich auf der Intensivstation in zum Teil erheblich belastenden Situationen arbeiten muss. Und Intensivmedizin ist natürlich immer körperlich sehr fordernd, jetzt nicht nur wegen dem Schichtdienstsystem. Ist natürlich der Nachteil, das haben wir in der Pandemie gesehen, wenn wir beschließen, unsere Intensivstation, wie das in manchen Ländern ist, nur noch aus Intensivmedizinern zu akquirieren und wir zum Beispiel Anästhesisten verwehren oder Chirurgen oder Neurochirurgen, eigene Intensivstationen zu leiten, dann haben wir nicht die Möglichkeit, wie wir in Deutschland im Rahmen der Pandemie das ja sehr gut zeigen konnten, dass wir die OPs reduziert haben und die intensivmedizinisch ausgebildeten Chirurgen, Anästhesisten, die Pflegekräfte der Anästhesie für die Intensivstationen akquirieren konnten. Diese Möglichkeit haben wir dann nicht mehr, weil dann bedeutet Anästhesie eben Anästhesie und nicht mehr Intensivmedizin.
Nun liegt dieser Vorschlag zu dem neuen Berufsbild ja auf dem Tisch. Was tun Sie nun? Was wären nun die nächsten Schritte?
Gut, wir haben uns natürlich in unserer Gruppe der UEMS im Multidisciplinary Joint Committee Intensive Care Medicine, die die Interessen aller Intensivmediziner in Europa vertreten, also nicht nur der Organisierten in der ESICEM, sondern eben auch aller Kollegen der genannten Fachgebiete wie eben Herzchirurgie, Chirurgie, Neurochirurgie, Pädiatrie, Kardiologie, Pneumonologie, ich will jetzt nicht alle aufzählen, haben wir uns getroffen und haben den Vorschlag diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass sicherlich in dem Vorschlag der ESICEM auch sinnvolle Dinge enthalten sind, wie die Forderung nach einer strukturierten gemeinsamen Ausbildung, nach einer Anerkennung der Zusatzweiterbildung als Particular Competence, wie die UEMS es nennt. Das ist etwas, wo wir erheblichen Sinn drin sehen, dass eben Intensivmediziner in Europa tatsächlich überall arbeiten können, aber eben mit ihrem Diplom on top einer Mutterdisziplin.
Also das könnte man noch verbessern, dass die Ausbildungsstände in den unterschiedlichen Ländern besser vergleichbar sind und auch gleicher sind eigentlich.
Genau, also wir glauben, dass es durchaus Sinn macht, sich auf ein einheitliches Curriculum zu einigen. Es gibt auch einen Vorschlag aus unserem Komitee, das sogenannte European Training Requirement Intensive Care Medicine, was unter der Ägide von Kai Zacharowski entwickelt wurde, als er diese Position innehatte, bevor er Präsident der ESAIG wurde. Und das müsste man letztendlich verbindlich in Europa einführen. Und dann sehen wir auch durchaus Sinn darin, dass man eine entsprechende Direktive europäisch dahingehend ändert, dass man Zusatzqualifikationen zu der Facharztqualifikation aufnimmt. Und da sind ja ganz viele Teilbereiche mit betroffen, wie zum Beispiel interventionelle Radiologie. Und da gibt es gar viele, wo man dann den Intensivmediziner mit aufnehmen könnte sagen, okay, wenn du diese Zusatzqualifikation nach einem strukturierten Curriculum absolviert hast und eine Prüfung auf europäischem Niveau abgelegt hast, dann kannst du in ganz Europa als Intensivmediziner arbeiten. Was wir aber ablehnen, ist eben die quasi reine intensivmedizinische Facharztausbildung.
Gibt es denn da in dieser Entwicklung jetzt Termine oder Fristen, Entwicklungsschritte, die jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren zu erwarten sind?
Gut, wir treffen uns natürlich regelmäßig auch mit der ESICEM, um diese Themen zu diskutieren. Das ist jetzt natürlich im Rahmen der Pandemie ein bisschen schwieriger gewesen und hat nur virtuell stattgefunden. Da hoffen wir natürlich, dass dann durch den persönlichen Austausch vielleicht das eine oder andere Missverständnis auch ausgeräumt werden kann. Und wir gemeinsam, und so war es ja in der Vergangenheit immer, zu einer sinnvollen Lösungen gekommen sind, die vor allem zuallererst unseren Patienten dient und dann natürlich auch unseren Kolleginnen und Kollegen und auch unseren Pflegekräften, dass wir ein Stück weit sicherlich europäisch diese Weiterbildung zum Intensivmediziner vielleicht harmonisieren, vereinheitlichen und weiterentwickeln, sodass man on top zu einer Facharztausbildung in Europa Intensivmedizin dann europaweit tatsächlich vertreten darf und das auch europaweit anerkannt wird. Das ist aber sicherlich ein Weg, der aus unserer Sicht, wenn man die europäischen Regularien und Fristen sieht, sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bis man da Einigkeit erzielen kann.
Wir sprechen gleich weiter. Professor Sander, vielen Dank für das interessante Gespräch bis hierher.
Der DGAI Podcast. Mitreden in Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin.
Der DGAI Podcast heute zu Gast in Gießen bei Professor Dr. Michael Sander, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie. Professor Sander, wir sprechen über die Entwicklung der Intensivmedizin. Was ist für Sie das Faszinierende an diesem Fachbereich?
Ja, tatsächlich das Faszinierende an unserem Fach Anästhesiologie ist natürlich, das hatte ich ja schon erwähnt, die Breite der Möglichkeiten, in der wir unseren Patienten hier dienen können. Und das spezielle Interintensivmedizin ist tatsächlich extrem gut wiedergegeben durch den Slogan »Zurück ins Leben«. Weil ganz häufig ist es eben so, dass wir Patienten haben, die durch Krankheit, Trauma aus ihrem Leben gerissen sind und wir einen Beitrag leisten dürfen, sie in ihrer akuten, schweren Situation dann behandeln dürfen und wieder in ihr ursprüngliches Leben zurückbringen können.
Würden Sie denn sagen, dass die Intensivmedizin in der Gesellschaft unterbewertet ist, dass ihre Leistungsstärke nicht die Beachtung findet, die sie eigentlich bekommen sollte?
Ein Stück weit ist das sicherlich wahr gewesen. Ich glaube, dass die Intensivmedizin jetzt im Rahmen der Pandemie natürlich eine erhebliche Aufwertung hatte, weil doch viele sich damit beschäftigen mussten, was bedeutet Intensivmedizin, was bedeutet das Fehlen von Intensivmedizin. Die Bilder aus Italien, die alle gesehen haben, wie furchtbar das ist, wenn diesen Patienten, denen theoretisch geholfen werden könnte, dann aus Ressourcenproblemen nicht geholfen werden kann. Ich glaube, das hat sicherlich die Intensivmedizin aufgewertet das ist sicherlich auch gut so, dass man weiß, dass das eine sinnvoll investierte Ressource im Gesundheitswesen ist.
Mal rein fachlich betrachtet, was sind im Augenblick die spannenden Themenprojekte in der Intensivmedizin?
Gut, die Intensivmedizin ist natürlich so breit aufgestellt wie die Medizin. Es ist ja so, dass die DGAI sich in allen Bereichen der Intensivmedizin an der Weiterentwicklung des Fachs beteiligt, zum Beispiel durch die Entwicklung von Leitlinien und ich sag mal so in der Kernkompetenz der Intensivmedizin, Sedierung, Delir, Schmerztherapie sind wir sehr aktiv. Da gibt es auch kontinuierlich neue Entwicklungen. Wir haben in den letzten Jahren und jetzt auch in der Pandemie bei den Patienten, die an der ECMO waren, gelernt, wie wichtig es ist, Patienten, ich will mal sagen, nicht zu sedieren oder eben nur so weit abzuschirmen, dass sie die intensivmedizinischen Maßnahmen problemlos tolerieren können. Wir haben, glaube ich, in allen Zentren, die jetzt im Rahmen der Pandemie ECMO-Patienten im Monoorganversagen behandelt haben, gelernt, dass Patienten an der ECMO nicht mal intubiert werden müssen, sondern wach sein können und sprechen können und mit ja letztendlich ihren Mobiltelefonen wie in ihrem Leben mit ihren Angehörigen kommunizieren können. Das ist sicherlich eine neue Entwicklung, die wir jetzt noch viel mehr gesehen haben. Wir sind natürlich aber nicht nur in der Beatmung, sondern auch in hämodynamischen Fragestellungen, in Fragestellungen der Nierenersatzverfahren erheblich weitergekommen. Die Interdisziplinarität ist sicherlich jetzt auch noch mal mehr in den Vordergrund getreten, dass wir durch Teams, die gemeinsam Patienten behandeln, auch intensivmedizinische Erfolge erzielen können. So gesehen ist das also ein sehr weites, aber auch eben sehr erfüllendes Feld, wo wir erhebliche Fortschritte in den letzten Jahren gemacht haben.
Selber sehr viele Covid-19-Patienten hier auf ihrer Intensivstation behandelt. Im Fernsehen waren häufig Bilder von Intensivstationen in Deutschland zu sehen, auf denen diese schwerkranken Patienten versorgt wurden. Wie kann man denn diesen Bekanntheitsgrad, diesen Schwung jetzt vielleicht auch nutzen, um für die Intensivmedizin Fortschritte zu erreichen?
Ja gut, wir versuchen natürlich die üblichen Foren weiter zu nutzen durch wissenschaftliche Arbeit. Wir müssen darüber definieren, wir uns evidenzbasierte Medizin machen. Wir müssen versuchen, unsere Leitlinien fortzuentwickeln. Wir müssen das, was wir hier auch noch mehr als früher gemacht haben, mit unseren Kollegen eng zusammenarbeiten. Wir haben im Rahmen der Corona-Pandemie begonnen, mit unseren internistischen Kollegen hier in Gießen gemeinsam Röntgenbesprechungen zu machen. Das machen wir jetzt immer noch regelhaft, zum Beispiel, wenn wir gemeinsam im Rahmen von Lungentransplantationen Patienten behandeln, dass wir die Therapie gemeinsam diskutieren und da quasi aus unseren Fachgebieten das Wissen zusammentragen zum Nutzen der Patienten. Das ist sicherlich was auch eine Lehre der Pandemie ist, wo wir alle viel enger zusammengearbeitet haben, als wir das möglicherweise in der Vergangenheit getan haben.
Wie steht's denn mit der Öffentlichkeit und Politikern zum Beispiel? Wir sind mit einem Defizit an Pflegepersonal, vielleicht auch ärztlichem Personal, in diese Pandemie hineingegangen. Viele haben erkannt, wie wichtig Intensivmedizin ist, auch eine gute personelle Ausstattung. Wie kann man diese Botschaften weiter hochhalten und transportieren?
Ja, wir sprachen ja schon über das Thema Wertschätzung der Pflege, der Anästhesiepflege und der intensivmedizinischen Pflege. Auch das sind tatsächlich Lehren, die wir jetzt hier im Kleinen, aber ich glaube auch im Großen gezogen haben, wie wertvoll doch unsere Pflegekräfte sind, wie wertvoll Anästhesiepflegekräfte sind, die auch in der Intensivstation aushelfen können und umgekehrt Pflegekräfte der Intensivstationen, die dann auch bei Patienten im OP mit aushelfen können, weil sie einfach die Kompetenz haben, beide Bereiche abzudecken. Das ist sicherlich eine ganz erhebliche Stärke unseres Fachs, dass wir so vielfältig unterwegs sind, nicht nur bei den Ärzten, sondern eben auch bei den Pflegekräften. Und ich glaube, dieses Thema Wertschätzung und dass es hier in Gießen von unserer Geschäftsführung ganz hervorragend unterstützt worden, indem zum Beispiel die Pflegekräfte, die jetzt in der belastenden Situation die Corona-Patienten mit all den Isolationsmaßnahmen und man darf ja nicht vergessen, mit der persönlichen Gefährdung der Behandlung der Patienten dann eben unterstützt wurden, dass zum Beispiel das Personal entsprechend Verpflegung auf die Station bekommen haben und entsprechende Vergünstigungen gewährt wurden, dass sie sich auch erholen konnten. Und ich glaube, das fortzuführen, diese Wertschätzung gegenüber der Pflege, die wir alle natürlich empfinden, das wird ganz wichtig sein für die Zukunft, weil sowohl für die Pflege als auch für die Ärzte ist eben Intensivmedizin und Anästhesie ein hochgradig erfüllendes Berufsbild. Und wenn man das vermitteln kann, dann wird es uns auch gelingen, junge Menschen in diesen Beruf zu bringen.
Das wäre dann auch meine letzte Bitte. Wenn Sie die Chance hätten, einen 30-Sekunden Werbespot zu gestalten für Interessenten, ärztliche Kolleginnen, Kollegen für die Intensivmedizin, wie würden Sie diese Menschen anlocken?
Ja, das ist natürlich eine nicht ganz einfache Aufgabe für einen gelernten Arzt und keinen Medienmanager. Aber ich glaube, die einfachste Möglichkeit, das zu machen, ist, wenn man mal mit jemandem spricht, der einen Patienten oder eine Patientin behandelt hat, die in einer lebensbedrohlichen Situation auf eine Intensivstation gekommen ist, wie zum Beispiel nach einem schweren Autounfall, und dann über Wochen von High-End-Intensivmedizin, möglicherweise mit ECMO-Organersatzverfahren, Hirndrucksonde, ja quasi ein interdisziplinäres, multiprofessionelles Team an diesem Patienten gearbeitet hat, alle mit der Mission, diesen Patienten zu retten, und man dann diesen Patienten ein halbes Jahr später nach der Reha wieder auf Station sieht, weil er sich bedanken möchte. Wenn man das erlebt hat, wird man nichts anderes machen wollen als Intensivmedizin.
Dankeschön, Herr Professor Sander, für das sehr interessante Interview und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Tschüss aus Gießen, sagt Christian Hermanns.
Das war der DGAI-Podcast. Mehr Informationen unter www.dgai.de.